EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ist ja im April dieses Jahres vom Europäischen Gerichtshof gecancelt worden. Die ist ja für ungültig erklärt worden, weil sie gegen die Menschenrechtscharta verstoßen hat. Und die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs zur Einführung einer Vorratsdatenspeicherung sind noch strenger als die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2010 machte. Nach Einschätzung sehr vieler Experten ist das neue Gesetz weder mit der Verfassung Deutschlands zu vereinbaren, noch entspricht das den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs.
Was waren denn diese Vorgaben? Das Bundesverfassungsgericht hat sowas wie eine Überwachungsgesamtrechnung aufgemacht zum einen und hat die informelle Selbstbestimmung herausgehoben. Was hat noch das Europäische Verfassungsgericht dazu angemerkt?
Der Europäische Gerichtshof hat jeglicher Vorratsdatenspeicherung eine Absage erteilt. Also es hat deutlich ausgeführt, dass wenn sich so eine Speicherung nicht auf einen bestimmten Zeitraum oder auf eine bestimmte Gruppe oder aufgrund eines bestimmten Anlasses bezieht, dass eine solche Speicherung mit den Menschenrechten nicht vereinbar sei.
Nun gibt es aber auch schon in anderen europäischen Staaten auch Vorratsdatenspeicherung. Mir fällt jetzt gerade Frankreich ein. Dann wären die ja alle verfassungswidrig, also gegen die europäische Menschenrechtscharta jedenfalls widrig.
Ja, also die Vorratsdatenspeicherung in den anderen Ländern entsprechen auch nicht der Europäischen Menschenrechtscharta. Und es ist jetzt sozusagen an dortigen Organisationen oder Einzelpersonen, dies dann auch vom Europäischen Gerichtshof sozusagen festlegen zu lassen. Das Problem bei diesen Sachen ist ja dadurch, dass die europäische Richtlinie zwar gecancelt ist, heißt das ja nicht, dass die nationalen Gesetze, die aufgrund dieser Richtlinie verabschiedet worden sind, per se auch nichtig sind, sondern das muss dann entweder auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene dann erst auch wieder eingeklagt werden.
Wie ist das denn eigentlich in einem Fall, wo man einen Internetprovider eines anderen Landes benutzt? Wäre ja vorstellbar, oder ein E-Mail-Dienst, dann fällt man ja unter diese andere Gesetzgebung schon zwangsläufig, oder?
Das ist richtig. Also wenn ich insbesondere innerhalb der EU, sage ich mal, einen anderen Dienstleister benutze, der seinen Sitz in einem anderen Land der EU hat, dann ist es so, dass dann dort das Sitzlandprinzip gilt. Also der Sitz des Anbieters, der ist ausschlagend für die Gesetzgebung, auch hier in dem Fall zur Vorratsdatenspeicherung. Sprich, würde ich als jemand, der in Deutschland wohnt, einen französischen E-Mail-Dienstleister verwenden, dann würde ich unter die französische Vorratsdatenspeicherung fallen.
Es ist jetzt schon fast 10 Jahre her, oder über 10 Jahre eigentlich, wo diese Vorratsdatenspeicherung hier politisch im Gespräch ist. Es gab ja schon mal ein Gesetz, das wurde dann kassiert, wie Sie schon gesagt haben, vom Bundesverfassungsgericht. Nun haben sich ja die Parlamentarier wenigstens so geeinigt, dass Einschränkungen für die Vorratsdatenspeicherung gelten. Zum Beispiel soll sie nur für schwere Straftaten für den Ermittlungsbehörden Zugriff auf diese Daten gewährt oder nach Richtervorbehalt, sollen keine Bewegungsprofile erstellt werden, Datenhehlerei soll härter unter Strafe gestellt werden und die geschützten Berufsgruppen sollen nicht erfasst werden. Sind diese Einschränkungen nicht ausreichend in Ihren Augen?
Nein, keinesfalls. Also das mit den geschützten Berufsgruppen ist ja nicht so, dass deren Daten gar nicht gespeichert würden. Das lässt sich technisch überhaupt nicht realisieren, sondern ein Zugriff auf die Daten soll nicht erfolgen, wobei auch das sich kaum umsetzen lässt, weil zum Beispiel gerade im Bereich des investigativen Journalismus es ja so ist, dass Journalisten Telefonnummern haben, die ihnen nicht unbedingt direkt zuzuordnen sind von offizieller Seite her oder die in öffentlichen Verzeichnissen nicht als Pressetelefonnummern angegeben sind. Wenn wir tatsächlich das umsetzen wollten, dass zum Beispiel alle Journalisten, deren Anrufe dann gar nicht erst erfasst werden oder zumindest dann nicht aufgerufen werden, würde es ja heißen, dass wir eine zentrale Liste aller Journalisten bräuchten und die würde auch nur funktionieren, wenn dann auch alle die Nummern drin wären, die sie, ich sag mal, im investigativen Bereich benutzen. Und das wiederum würde bedeuten, dass Whistleblower, die sich an Journalisten wenden, ja keine Chance mehr hätten, dies tatsächlich unter dem Schutz des Pressegeheimnisses zu tun, weil es dann ja ein leichtes wäre, zum Beispiel für einen Telekommunikationsdienstleister abzuchecken, wer hat hier mit Journalisten telefoniert, wo könnte die undichte Stelle sein. Und dieses Gesetz oder dieser Passus, der die Datenhehlerei verschärft, der hat ja nichts mit der Vorratsdatenspeicherung als solches zu tun, sondern im Gegenteil führt auch eher dazu, dass zum Beispiel jemand, der nicht staatlich anerkannt Journalist ist, wenn der Daten bekommt, die er auswertet für seinen Blog, für seine journalistische Tätigkeit, dass er sich genauso strafbar macht wie der Whistleblower, der diese Daten ihm gegeben hat. Also das ist auch eine weitere Gefährdung für die Pressefreiheit.
Es gibt auch noch diese sogenannte Bestandsdatenauskunft. Die wäre wohl, habe ich gelesen, möglich ohne diese Einschränkung, dass es nur bei schweren Straftaten einen Abgriff der Daten gibt oder nach Richtervorbehalt. Was ist denn diese Bestandsdatenauskunft?
Die Bestandsdatenauskunft ist erstmal grundsätzlich die Auskunft darüber, entweder der Einrichtung, welche Telefonnummern hat eine bestimmte Person, also zum Beispiel, ne, welche Telefonnummern hat der Werner Hülsmann, und dann käme eine Liste aller Telefonnummern raus, die auf meinem Namen registriert sind. Umgekehrt ist es genauso möglich, wenn den Ermittlungsbehörden eine Telefonnummer irgendwie aufgefallen ist und sie wissen wollen, wer steckt dahinter, können sie genau zu dieser Telefonnummer herausfinden, wer ist der Inhaber dieser Telefonnummer. Und dass die Bestanddatenauskunft geht allerdings noch weiter. Sie bezieht sich auch auf IP-Adressen, also über die Internetadresse, mit der ich gerade mit meinem Provider im Internet verbunden bin. Und das ist dann die Krux der Vorratsdatenspeicherung an der Stelle, dass diese Daten, die bisher längstens für eine Woche gespeichert werden dürfen, ja auch deutlich länger dann gespeichert werden und dann auch für die Bestandsdatenauskunft genutzt werden dürfen.
Es gibt dieses Gut der informellen Selbstbestimmung. Ich habe mich immer gefragt, ist denn das nicht eigentlich schöner Schein? Ist es überhaupt noch möglich, informell selbstbestimmt zu sein im Zeitalter des Internets der Dinge, wenn Autos, Handys kommunizieren und Daten überall hinterlegen in Clouds und so? Ist dann der Zugriff des Staates das Schwierige erstmal? Also gibt es nicht noch eine andere Blickweise, wo man sagt, die ganzen Service-Dienstleister im Internet oder Dienstleister, die machen das schon längst, diesen Datenabgriff?
Sicher wird unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung natürlich auch durch diese ganzen Wirtschaftskonzerne gefährdet. Allerdings ist hier ein wesentlicher Unterschied zu beachten. Es steht mir frei, ob ich Facebook nutze oder nicht. Es steht mir frei, ob ich als Suchmaschine Google oder iXQuick verwende, sprich eine Suchmaschine, die datensparsam arbeitet. Solche Sachen kann ich selbst entscheiden. Ich kann aber nicht entscheiden, ob der Staat über mich die Vorratsdatenspeicherung verhängt oder nicht. Von daher haben wir hier eine Unterscheidung. Ich sehe es aber auch so, dass es schon auch auf anderer Ebene, gerade auch auf der Ebene von solchen Konzernen wie Facebook, Google, Amazon und Microsoft, einiges getan werden muss, um deren Datenhunger einzudämmen.
Ist vielleicht nicht eine rechtliche Regelung der Vorratsdatenspeicherung sinnvoller, als diesen Bereich ungeregelt zu lassen, weil die Überwachung ja von InternetnutzerInnen durch Geheimdienste, da wissen wir auch schon einiges, was da vonstatten geht. Ist denn das nicht vielleicht auch sozusagen eine gesetzlich geregelte Grenze dann, die es dann nicht zu überschreiten gibt mehr?
Nein, also nicht wirklich, weil es ist ja kein ungeregelter Bereich. Wir haben ja bereits ein Telekommunikationsgesetz, das ganz klar aussagt, was ein Provider wie lange speichern darf und zu welchen Zwecken es gespeichert werden darf. Es gibt das BND-Gesetz, es gibt das G10-Gesetz, in dem geregelt ist, welche Daten, also welche Zugriffsmöglichkeiten Geheimdienste haben. Aus meiner Sicht sind da die Zugriffsmöglichkeiten zu weitgehend. Und dann haben wir natürlich noch die Problematik, dass ja manche dieser Geheimdienste sich jenseits der rechtlichen Regelungen bewegen. Da scheitert die Klagemöglichkeit nicht daran, dass es keine gesetzliche Regelung gäbe, sondern daran, dass der Betroffene gar nicht mitbekommt, dass illegalerweise auf seine Daten zugegriffen wird. Denn nur wenn ich weiß, dass da was Illegales passiert, habe ich überhaupt eine Chance, dagegen zu klagen.
Mhm. Vielleicht nochmal zur Abstimmung selbst. Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hatte auch Befürchtungen, das Gesetz nicht mit Mehrheit verabschieden zu können. Sie haben nämlich Abgeordnete telefonisch zur Abstimmung gebeten. Es war ja innerhalb des Bundestags ja nicht unumstritten. Grüne und Linke und auch Teile der SPD haben dagegen gestimmt oder sich enthalten. Trotzdem hat sich dann doch die Mehrheit, nämlich 404 Ja-Stimmen, durchgesetzt. In der Bevölkerung sieht das Meinungsbild ein bisschen anders aus. Da sind es 54%, die gegen die Vorratsdatenspeicherung sind. Wie erklären Sie sich die Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung und die im Bundestag vertretener Meinung?
Ja, eine Thematik ist hier, dass natürlich in einer großen Koalition der kleinere Partner, wir können es offen sagen, die SPD natürlich sich schwer tut, das, was die Basis der SPD eigentlich will, auch tatsächlich abzustimmen. Es ist zum Beispiel auch so, dass in der Basis der SPD die ganz große Mehrheit gegen die Vorratsdatenspeicherung ist, aber aus Fraktionsräson und weil ja die große Koalition keinesfalls scheitern darf, wurde halt entschieden, dass auch die SPD für die Vorratsdatenspeicherung sein muss. Es haben sich zum Glück einige wenige Abgeordnete, mindestens einige wenige Abgeordnete gegen diesen Fraktionszwang gestellt und haben mit Nein gestimmt und das ist sehr zu begrüßen.
Sie streben ja, also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Amnesty International, Digital Courage und auch andere Bürgerinitiativen streben mit dem Rechtsanwalt Meinhard
Straßig.
Verfassungsbeschwerde an. Wie sicher ist denn das, dass Sie so weit gehen?
Das ist ganz sicher. Also es besteht jetzt auch schon die Möglichkeit, auch wenn die Verfassungsbeschwerde noch nicht im Detail ausgearbeitet ist, das Gesetz ist ja erst am Freitag beschlossen worden und man muss ja abwarten, ob durch den Rechtsausschuss bzw. Innenausschuss Mittwoch da noch kleinere Änderungen reingekommen waren. Auch wenn der Text der Verfassungsbeschwerde noch nicht im Detail ausgearbeitet ist, besteht jetzt schon die Möglichkeit, die Verfassungsbeschwerde zu unterstützen, seine Unterschrift darunter zu geben und zu sagen, ja, ich unterstütze diese Verfassungsbeschwerde. Und es ist ganz, ganz sicher, dass diese Verfassungsbeschwerde eingereicht werden wird. Es wird nach meinem Kenntnisstand von anderen Gruppierungen weitere Verfassungsbeschwerden geben. Wir hatten das 2010 damals ja auch, dass dann zwei oder drei Verfassungsbeschwerden sozusagen es gab, die unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Aspekte berücksichtigt haben. Weil bei so einer Verfassungsbeschwerde, wo ein Gesetz direkt nach der Verkündung angegriffen wird, muss ja insbesondere die persönliche Betroffenheit deutlich gemacht werden.